Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und mit euch nochmal das Wort Gottes aufzumachen. Und bevor wir das miteinander machen, würde ich gerne nochmal beten. Ihr könnt aber ganz entspannt sitzen bleiben. Wenn dein Nachbar anfängt zu schnarchen, darfst du ganz liebevoll den Ellbogen ein bisschen zur Seite schieben. Okay? Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Morgen und für deine Güte. Ja, das war ein genialer Abend gestern, das stimmt. Und du bist ein genialer Gott. Und wir laden dich ganz bewusst ein, Vater, dass du uns hilfst, mit deinem Heiligen Geist all das aufzunehmen, zu hören, was du sagen möchtest, ganz persönlich. Ich danke dir, Herr, dass du redest, dass du durch mich redest, aber auch völlig ohne mich an mir vorbei zu einzelnen Personen redest. Und wir wollen unsere Ohren, unsere Aufmerksamkeit, wir wollen alles dir schenken. Und Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde. Wir lieben dich. Wir erwarten alles von dir. Wir beugen uns vor dir. Wir wollen dich. Wir wollen entdecken, was dir wichtig ist. Wir wollen deine Stimme hören, denn deine Stimme ist lieblich. Du bist unser Bräutigam, du bist unser Freund, du bist unser Retter, du bist unser Heiland, aber du bist auch unser König. Und du bist der einzig wahre Gott. Du bist der Herr aller Herren. Und du regierst und wir beten dich an, wir schauen zu dir und wir danken dir für die Gemeinschaft miteinander heute Morgen und die Gemeinschaft mit dir. Ehre, Ehre, Ehre sei dir. Amen. Amen. Ich habe eben erst den Titel in Church Tools eingetragen, aber nicht, weil ich ihn verstecken wollte, sondern weil ich war fest davon überzeugt, ich habe es reingeschrieben und jemand sagt, es steht gar nicht drin. Und unsere Überschrift heute Morgen ist etwas ungewöhnlich und klingt auch provokant, aber ich finde sie wichtig und darum sprechen wir heute über charismatische Hexerei. Wer von euch ist mit diesem Begriff vertraut? Okay, das sind nicht so viele. Ich war das bis vor gar nicht allzu langer Zeit in dieser Weise auch nicht. Wie ist der zu mir gekommen? Ihr wisst ja, geistliches Wachstum geschieht nicht von alleine, auch nicht bei mir. Und darum versuche ich, den Dingen zu folgen und von den Menschen zu lernen, die Gott mir zeigt. Und Streams Ministries ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann war ich Teilnehmerin in einem der Module von der Streams Academy. Und dann hatten wir die große Freude, Hausaufgabenbesprechungen zu haben in Zoom-Treffen. Also wir machen das über Teams hier als Church. Und die Amerikaner, die mögen irgendwie Zoom lieber, oder manche von euch, glaube ich, nutzen das auch. Und in der Zeit vor dieser Hausaufgabenbesprechung hatte ich einen Traum, den ich gar nicht deuten konnte. Und ich kam mit all meinen Büchern, Hilfsmitteln und viel Gebet, ich kam nicht so richtig dadurch. Ich erspare euch die Einzelheiten, sonst vergaloppieren wir uns gedanklich. Aber ich wusste, das ist eine starke Botschaft von Gott und habe auch mein Herz untersucht, ob ich irgendwas gemacht habe, um da ja eine Tür aufzumachen. Und dann hatte ich die Gelegenheit, John Thomas selber zu fragen in diesem Zoom-Treffen, ob er mir helfen würde, den Traum zu deuten. Und das hat er gemacht. Und er sagte dann, das ist ganz einfach. Du erlebst gerade, dass Charismatic Witchcraft gegen dich angewendet wird. Und ich dachte, okay, meine Güte, das klingt aber gruselig. Dann habe ich ihm ein paar Fragen dazu gestellt und dann hat er ein paar Sachen gesagt. Und als er das dann erläutert hat, dann war mir die Sache schon geläufiger. Aber diesen mutigen Begriff so zu verwenden, das war mir neu. Und ich habe ihn jetzt in mein Repertoire mit aufgenommen und ich möchte euch heute Morgen so ein bisschen darüber erzählen, was ist das und wie schützt man sich davor und wie vermeidet man es selber zu tun. Eine Bibelstelle, die kam mir im Lobpreis, eigentlich wollte ich sie gar nicht mit reinnehmen, aber schlag doch mit mir mal deine Bibel auf. Also heute üben wir uns in Konzentration und Zuhören, ganz ohne Präsentation, Interview und sonstige Gimmicks. Also du hast nur mich in meinem schicken, tannengrünen Blazer, ja. Bernd hat schon ein paar Witze gerissen darüber heute Morgen, aber ich werde nicht in die Forstwirtschaft auswandern. Der war am Black Friday bei C&A halt reduziert und jetzt ist er mir, also ist halt jetzt so. Ja, danke. Gut, ich war jetzt nicht fishing for compliments, aber okay. 1. Samuel 15, Vers 23. Wenn du deine Bibel hast, elektronisch oder Papier, Schlag das gerne mit mir auf. Weiß jemand auswendig, was da steht? Sehr gut, genau. Seid ihr da? Es gibt sogar welche mit Papierbibeln, ich höre es knistern. Das ist so schön. 1. Samuel 15, 23. Ich gebe uns mal den Kontext, weil wenn wir nur den einen Vers lesen, da ist der König Saul, der wartet auf den Propheten Samuel, der kommt nicht bei. Und das Volk wartet, die Opfer müssen gebracht werden. Und dann tut König Saul etwas, was er nicht hätte tun sollen. Er maßt sich etwas an, eine Aufgabe zu übernehmen, die Gott ihm nicht gegeben hat und für die er kein Mandat vom Herrn bekommen hat. Und dann kommt Samuel und sagt, das war Mist, was du da gemacht hast. Vielleicht die zweite Hälfte vom 22. Vers. Das sind die Worte Samuels dann weiter. Da steht, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Das ist eine ganz traurige Geschichte eigentlich bezüglich König Saul. Und wir gucken uns jetzt drei Sachen an, die wir miteinander definieren, oder ehrlicherweise definiere ich die und du kannst es so nehmen oder es auch bleiben lassen. Und dann gucken wir uns in einem vierten Punkt an, wie wir uns davor schützen oder selber daran hindern, so in diesen Lauf reinzutreten von charismatischer Hexerei. Mein erster Punkt heißt der freie Wille. Wisst ihr alle, was das ist? Ihr habt die meisten von den Menschen, die heute in diesem Gebäude sind, um Gottesdienst oder Kindergottesdienst oder Youth for Future zu erleben, sind freiwillig hier. Vielleicht nicht alle. Also Kinder, das ist bei uns auch eine Regel. Wenn du bei uns im Haus wohnst, solange du da bist, ist Gottesdienst obligatorisch. Jeder kann gehen und kann dann seinen freien Willen woanders ausüben. Aber das ist eine Regel. Genau, über 18, da darf ausziehen. Ja, genau. Und du bist wahrscheinlich freiwillig hier. Also ich hoffe es zumindest. Ihr seht zumindest so aus. Die Türen sind ja auch offen. Jeder kann jederzeit gehen zur Toilette oder raus oder ja, wo auch immer hin. Und das hat Gott so gemacht. Jeder hat Autorität über sein eigenes Leben, zumindest jeder mündige, erwachsene Mensch. Bei Kindern ist es noch nicht so und das ist auch sinnvoll und das ist auch gut und es ist auch nicht schlimm, wenn du deinen Kindern Grenzen gibst, sondern es ist deine Verantwortung, genau das zu tun und auch Konsequenzen folgen zu lassen, wenn sie gegen diese Grenzen rebellieren. So, genau, da gehen wir heute nicht drauf ein. Wir haben wundervolle Predigtserien über Kindererziehung gemacht, Wurzeln und Flügeln, wie aus kleinen Monstern große Helden werden, sowas alles kannst du dir anhören. 1. Mose 2, 15, ganz am Anfang der Bibel, da sagt die Schrift, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das zweite Wort kann man auch übersetzen mit beschützen. Das bedeutet, Gott hat den Menschen in ein Umfeld gesetzt, wo er Verantwortung bekommen hat und wo er auch herrschen sollte. Er sollte sich die Erde untertan machen, der Mensch sollte sich multiplizieren, all das haben wir schon gelesen. Der Psalmist schreibt im Psalm 115, Vers 16, der Himmel gehört dem Herrn allein, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Ist einfach zu verstehen eigentlich, oder? Genau, das bedeutet, die Erde war dem Menschen anvertraut. Hast du schon mal ein Buch verliehen? Hast du schon mal erlebt, dass das Buch anders zurückkam, als du es weggegeben hast? Oder ein Auto oder Dellen, Kaffeeflecken, Eselsohren. Sowas kann passieren, wenn man jemand Fremdem oder jemand anderem etwas anvertraut, was einem gehört. Das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist, dass du es nie wieder siehst. Ist mir auch schon passiert. Also die Thiel und Börne, Tatort, DVD, also wenn du es bist und hast du noch daheim, egal. Der Bernd hat es neu gekauft irgendwann. Die habe ich nie wieder gekriegt. So, So, und Gott ist das passiert mit der Erde. Weil was hat der Mensch mit der Erde gemacht? Dummerweise hat der Mensch die Erde dem Teufel gegeben, durch den Sündenfall. Luzifer, der Engel, den hat Gott geschaffen, aber wir haben durch unseren Hochverrat beim Sündenfall dem Teufel sozusagen den Hausschlüssel oder den Autoschlüssel übergeben von dem, was wir von Gott anvertraut bekommen haben. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil ganz viele Menschen da draußen, die Weihnachten nicht in die Kirche gehen, weil sie sagen, es gibt so viel Leid auf dieser Welt und wenn der liebe Gott wirklich so lieb wäre, dann wird es das ja nicht geben. Und die haben nicht verstanden, dass der Fürst dieser Welt nicht Jesus Christus heißt, sondern Satan. Weil wir entschieden haben, weil wir auf seinen Trick reingefallen sind und diesen Schlüssel sozusagen hergegeben haben. Es ist so ein bisschen, habe ich in einer anderen Predigt gesagt, hat mir selber gut gefallen, der Vergleich, wie im Hühnerstall. Stell dir vor, du hast einen Hühnerstall und die Hühner haben dem Fuchs den Stall aufgemacht. Der steht abends in der Dämmerung vor der Tür mit seiner rotbraunen Schnauze und sagt, ey Mädels, habt ihr noch Platz für mich? Und die denken, oh, der ist aber hübsch. Der hat aber schöne Haare und so starke Beine und so schöne braune Augen. Gleich machen wir dem Fuchs mal die Tür auf. Was dann passiert, keine Kinder, oder? Die Hühner werden gefressen, verletzt, so lange bis der Magen voll ist zumindest. Und es gibt ein Blutbad im Hühnerstall. Die überlebenden Hühner am anderen Morgen, was sagen die? Der böse Bauer, der böse Bauer, der böse Bauer, der böse Bauer, der böse Bauer. Der Bauer war nicht böse, der Bauer hat den Hühnerstall gebaut. Der hat alles getan, damit die Hühnchen safe waren. Aber die dummen Hühner haben dem Fuchs die Tür aufgemacht. Versteht ihr diese bisschen blöde, schlichte Metapher? So, und genau das ist so. Und ich habe mich entschieden, keine Menschenfurcht mehr zu haben, wenn es um das Thema Teufel geht. Wir müssen über ihn sprechen. Eine Theologie ohne den Teufel lässt immer wieder den Verdacht auf Gott zurückfallen. Und das ist einfach eine der schlimmsten Lügen, die in dieser Welt so kursieren. Und auch viele Christen glauben das ja. Es gibt Beerdigungen, da sagt der Pfarrer, wenn dann da die, weiß ich nicht, 27-jährige Mutter von zwei Kindern beerdigt wird, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Nee, so ist Gott nicht. Gott ist kein Muttermörder, kein. Er hat uns Jahre gesetzt. Er hat Elternschaft zu einem Zweck erdacht. Oder der von einem Besoffenen über den Haufen gefahren wird, der Herr hat es. Nein, der Idiot, der gesoffen ein Auto gefahren ist, der hat seinen freien Willen dazu benutzt, ein Risiko einzugehen und einen anderen Menschen zu verletzen oder gar zu töten. So, das ist einfach das, was wir beim Namen nennen müssen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, damit wir uns unserem Thema nähern können. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Bibellesen. Also es gibt spannende Tage, es gibt langweiligere Tage, es gibt Tage, da bin ich total aus dem Häuschen und es gibt Tage, da lese ich sie einfach und bin dankbar, aber es ist jetzt nichts, es gibt Tage, da schreibe ich nichts in mein Büchlein und es gibt Tage, da schreibe ich in mein kleines Bibel-Journalbuch eine ganze Seite oder zwei, drei Seiten, wenn es megamäßig läuft. Und manchmal gibt es so Momente, dass ich lese und lese und auf einmal stoße ich auf etwas und ich halte inne. Und das ist so ein bisschen wie, würdest du mal zu mir kommen, Schatz? Stell dich mal neben mich. So ein bisschen wie es manchmal, haben wir heute nicht gemacht, aber im Lobpreis, wenn wir dann so die Augen zu haben und wir machen Lobpreis und auf einmal da ist was und dann packe ich zu. Dann machen wir manchmal händchenhaltend Lobpreis. Oder wie wenn du im Dunkeln bist. Also ich weiß, wenn mein Mann manchmal wach wird und ich liege, also wahrscheinlich macht er das auch, wenn ich nicht im Bett liege, nur dann merke ich es ja nicht. Dann kommt manchmal dieser Arm rüber im Dunkeln, um zu checken, ist die noch im Bett oder ist die schon aufgestanden. Kennt ihr das so zu Hause? Und das ist so ein bisschen was, wie sich das beim Bibellesen anfühlt, wenn ich auf etwas stoße und merke, oh, da ist ja Gott drin gerade. Versteht ihr, was ich versuche zu sagen? Vielen Dank. So. Und eine dieser Stellen, die ich gerade im November hatte, möchte ich gerne mit euch lesen. Und die steht im Hebräer Kapitel 8. Also es ist jetzt wieder eine Gelegenheit für dich, das mit mir aufzuschlagen. Hebräer Kapitel 8 und zwar Vers 9 möchte ich mit uns lesen. Da erzählt Gott uns so ein bisschen darüber, was er mit Israel im Alten Bund gemacht hat und welche Erfahrungen er im Umgang mit dem Volk gemacht hat. Hebräer Kapitel 8, Vers 9. Vorher steht dann, wir fangen jetzt mitten in einem Satz an zu lesen, vorher steht dann, dass er jetzt einen besseren Bund durch Jesus geschlossen hat. Und er vergleicht es mit dem Alten Bund und das ist jetzt dann unser Text. Hier steht nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Und diese fünf Worte, ich habe die hier in meinem Skript fett gemacht, die sind total in meinem Herzen hängen geblieben. Und ich ließ sie gehen. Hast du schon mal jemand losgelassen, der aufgrund alleine seiner Entscheidung die Beziehung zu dir zum Beispiel beendet hat? Wenn jemand verstirbt, ist es auch eine Erfahrung des Loslassens, die wir in dem Trauerprozess machen. Und Gott beschreibt hier, wie er sich investiert hat, wie er diesen Bund geschlossen hat mit dem Volk, was er sein Volk nannte. Er hat sie bei der Hand genommen und aus Ägypten geführt. Wir wissen, das ist eine Metapher dafür. Er hat uns bei der Hand genommen und aus unserem alten Leben rausgeführt, aus der Welt, aus der Dunkelheit, hinein in sein Reich. Und dann haben aber die Leute, haben das Volk sich entschieden, nicht bei Gott zu bleiben. Und Gott hat nicht den Donner, den Sturm, er hat keine Gewalt angewandt, um das Volk daran zu hindern, sondern er hat sie gehen lassen. Gott hat uns so geschaffen, er hat uns die Grundlage dafür gegeben, gegen ihn zu sein und ihn zu verlassen, ihn zu ignorieren und unser Leben nach unserem eigenen Gutdünken zu leben. Wir sind eine Weile regelmäßig in Diez im Stadtwald joggen gegangen und dann fahren wir immer an der Kaserne vorbei. Es soll die schönste in Deutschland, ist das nicht eine der schönsten, Schloss Oranienstein. Und dann hatten die eine Zeit lang am Zaun so eine Art Banner hängen, riesengroß. Und ich versuche den Sinn ungefähr nochmal mich zu erinnern an die genauen Worte. Da stand sowas wie, wir sind dazu da, damit du auch gegen uns sein kannst. Ja, ist ein cooler Spruch. Ich fand den auch cool. Also man kann jetzt halt darüber streiten. Ich persönlich find das nicht gut ohne Polizei und ohne Bundeswehr. Dann haben wir das Buch der Richter. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und du kannst niemanden anrufen, der dir hilft, wenn die blöden Kerle kommen und dir deine Sachen klauen wollen und so weiter. Also das ist schon gut. Wir sind dafür da, dass du auch gegen uns sein kannst. Also wenn du gegen Gott bist oder wenn du Gott ignorierst, sei dir bewusst, dass du das kannst, hast du ihm zu verdanken. Es ist irgendwie schräg, aber es ist auch heilig und ganz schön krass, finde ich. Gottes Geschenk an dich ist dein freier Wille. Als der verlorene Sohn gesagt hat, ey Alter, gib mir das Geld, ich will mein Leben genießen, hat der Alte ihm das Geld gegeben und hat ihn ziehen lassen. Er ist ihm auch nicht nachgejagt, er hat auch keine Knechte oder Soldaten hinterhergeschickt. Er hat ihn auch nicht gesucht, er ist zu Hause geblieben, hat wahrscheinlich heftig gebetet und irgendwann kam der Kerl wieder, als er am Ende war und gegen die Wand gefahren war. Und er hat ihn voller Liebe aufgenommen, ohne Vorwurf, ohne Moralpredigt, ohne den nächsten 30 Jahre werde ich dir mal sagen, wie ich gelitten habe, als du weg warst oder sowas. Also das wäre so meine Antwort wahrscheinlich gewesen, weiß ich, also rein menschlich gesprochen. Als Eltern macht man schon was durch, wenn man weiß, das Kind macht Blödsinn, oder? Ja. Und aber Gott hat sich hier repräsentiert als der Vater, der gehen lässt, aber der auch sofort wieder aufnimmt, wenn eine Umkehr stattgefunden hat. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir über Gott wissen müssen. Hier sitzen Freiwillige, also ich gehe mal davon aus jetzt. Und im Himmel gibt es auch nur Freiwillige. Da kommt nicht jeder hin. Da kommen die hin, die sich entschieden haben, an Jesus Christus zu glauben. Gott lädt ein, Gott macht Angebote, aber er zwingt niemanden, mit ihm zusammen zu sein. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, die Druck auf dich ausüben, dass du dich mit ihnen triffst und mit ihnen Zeit verbringst, aber du hast gar keinen Bock da drauf. Gibst halt nach, weil es einfacher ist, als eine Grenze zu ziehen oder zumindest auf den ersten Eindruck einfacher. Gott ist überhaupt nicht so. Jesus in Johannes 6, als er eine seiner Knallerpredigten hält und alle weglaufen, sagt nicht zu den Zwölfen, die dann da irgendwo noch an der Seite stehen, Jungs, ihr lasst mich doch jetzt nicht hängen, oder? Ihr bleibt doch da. Ihr habt gesagt, als ihr eure Jobs aufgegeben habt, dass ihr mir nachfolgt. Was sagt Jesus? Das ist so krass. Wollt ihr nicht auch weggehen? Er macht noch so einen Vorschlag. Ich denke, hey, deine Church ist gerade zusammengebrochen, weißt du, so versuchst du nicht. Also ich habe das mal versucht, in den schlimmen Zeiten von Spaltung und von weiß ich nicht. Da gab es ein paar Leute, dann bin ich hinterhergerannt wie so ein Idiot, weil ich die Gemeinde retten wollte und habe dann gelernt, ich kann die Gemeinde nicht retten, die Gemeinde ist nicht zu retten, außer von ihm. Und wenn er sie nicht baut, kann ich meinen Arsch aufreißen, mit dem Mund fusselig reden, mich anbiedern ohne Ende. Und das nützt überhaupt gar nichts. Umgekehrt ist aber auch wahr, was Gott dir gibt, kann kein Mensch dir wegnehmen. Egal, wer Bücher gegen dich schreibt oder wer blöde Sachen über dich denkt, das ist auch wurscht. Und der safeste Ort ist in Demut und Reinheit des Herzens zu bleiben oder immer wieder ganz schnell zurück, wenn du merkst, du bist rausgeflogen aus der Kurve. Das ist der sicherste Platz und dann wartest du. Dann wartest du einfach ab, wie Gott das Problem löst. Du musst es nicht machen. Und du solltest es auf keinen Fall machen. Ein weiterer Vers, wo ich auch diese Hand Gottes aus dem Buch mir entgegenkommen gespürt habe, auch letzten Monat, steht in Jesaja 5, Vers 4. Jesaja 5, da verwendet die Bibel ein Bild, ein Vergleich. Gott und Israel. Israel ist der Weinberg. Und Gott ist der Weingärtner, der den Berg gekauft hat, der ihn angelegt hat, gepflegt hat, der sich gekümmert hat. Und dann zieht Gott in Jesaja 5, Vers 4 sein Fazit über seine Unternehmung. Und dann steht hier, was Gottes wörtliche Rede, was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Weiß nicht, ob es eine rhetorische Frage. Ich meine, wer will Gott was beweisen oder Gott eine Antwort geben, die er selber nicht hat? Es gibt nichts. Gott hat alles getan im Alten und im Neuen Bund. Er hat mehr gegeben. Er hätte gar nichts geben müssen. Moralisch verpflichtet war er zu nichts, außer uns zu richten und uns in die Hölle zu schmeißen. Das war die einzige legale Reaktion. Stattdessen hat er gesagt: Ich will deinen Tod sterben, ich will dein Opfer auf mich nehmen, ich gehe für dich ans Kreuz. Ich will eines nur nicht, dass du verloren gehst. Er hat alles getan für seinen Weinberg. Und doch, Hebräer 8, 9, manch einer bleibt nicht oder lehnt das Angebot von vornherein ab und Gott sagt, und ich lasse sie gehen. Gott liebt jeden Menschen, Gott liebt auch die Menschen, die heute in Deutschland sterben und in die Hölle gehen. Aber diese Liebe nutzt ihnen nichts, wenn sie sich nicht mit dem Glauben, mit dieser Liebe, mit diesem Angebot verbinden. Aber sie ist immer da. Niemand muss in den Himmel kommen, niemand muss die Bibel lesen, niemand muss mit Gott reden. Gott hat sich mit seinem freien Willen, den er auch hat, dafür entschieden, alles zu geben für uns. Und wir sind jetzt dran, der Ball liegt auf unserer Seite, ob wir ihn zurückspielen. Und Glaube baut ja darauf auf, dass ich weiß, wie dieser Gott ist, dass dieses Angebot existiert und dass Gott treu ist bis in den Tod. Christus hat uns gezeigt, wie der Vater auch ist. Und im Hebräer 11, in diesem großen Glaubenskapitel, haben wir eine Liste von Menschen, die Gott vertraut haben aus dem Alten Testament. Und zwei möchte ich uns herausziehen und auf etwas hinweisen. Was hat diesen Personen geholfen, Gott zu vertrauen und auf Gottes Angebot einzugehen und Ja zu sagen im Glauben? Das erste ist die Sarah, die Frau von Abraham, Hebräer 11, 11. Das sagt die Bibel, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war. Jetzt kommt der Punkt, auf den ich hin will, weil sie den für treu erachtete, der es verheißen hatte. Wir alle haben das schon zwischenmenschlich erlebt und auch selber schon getan. Da wurde ein Versprechen gegeben und es wurde nicht gehalten. Es wurde vergessen, verpeilt. Es erschien dem anderen dann doch unangenehm, hat einen Rückzieher gemacht. Und jetzt müssen wir lernen, dass es eine Person gibt, bei der das nie passiert. Nie, 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 nie. Was Gott verspricht, das hält er auch. Es steht in meinem Ehering. Ich kriege den gar nicht mehr ab, so wahr ist die Wahrheit, die da drin steht. Psalm 33, Vers 4. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Er ist treu. Und der zweite, das ist ihr Ehemann, der ist drei Verse vorher dran, der Abraham. Da sagt die Bibel auch etwas über seinen Glauben. Hebräer 11, 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Oh, wenn du nach dem Gottesdienst zu mir kommst und sagst, ey Iris, kommst du mal mit mir? Und dann frage ich dich, wohin, wie viel Zeit brauche ich? Also, ne, so. Aber ich habe Kaffeebardienst, also geht heute nicht. Ich würde wissen wollen, wo du mit mir hin willst, wie du meine Zeit verplanst, und ich würde wahrscheinlich nicht mit dir gehen, wenn das jetzt nicht mehr sinnvoll erscheint. Ich würde auch meinen Mann fragen, ob er einverstanden ist, dass ich dann den Sonntag irgendwie anders... Ach, guck mal, die Uhr ist los. Das ist jetzt keine prophetische Botschaft. Aber wenn der Bernd zu mir sagt, Schatz, ich habe eine Überraschung, wir fahren jetzt irgendwo hin, würde ich schon ein bisschen versuchen, was rauszukriegen, aber ich würde mich überraschen lassen, weil ich weiß eins. Der Mann liebt mich unfassbar. Der meint es total gut mit mir. Der hat auch ein schönes Auto, was ja zur Hälfte mir, also wir haben ja jeder nur ein halbes. Und wenn der eine Überraschung hat, dann ist das bestimmt gut. Und wenn wir auf die Autobahn müssen, wird er nicht 150 fahren, weil er weiß, sonst raste ich aus auf dem Beifahrersitz. Also ich würd mit ihm überall hingehen, wirklich. Habe ich noch nie eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Preis sei Gott für Männer, die ihre Frauen so wunderbar behandeln wie du mich. Danke dafür. Und Abraham hat Gott gekannt. Vielleicht hätte er wie Paulus auch schreiben können, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wer mir da seine Hand entgegenstreckt aus dem Buch. Und wenn Gott sagt, wir machen das, dann machen wir das. Einer der Träume, die Gott mir vor Jahren gegeben hat, war, da war ein LKW-Fahrer, einem großen, schönen LKW. Die Beifahrertür stand auf von dem Führerhäuschen und er hat mich eingeladen, einzusteigen. Das, was die Mama mir gesagt hat, was du nie machst und was ich auch nie gemacht habe im wirklichen Leben, habe ich aber in dem Traum gemacht. Ich war skeptisch, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, da musst du rein. Dieser LKW-Fahrer war gesichtslos, aber er war hell und leuchtend, also es war irgendwie ein geistliches Wesen. Und als ich eingestiegen war, sah ich, dass die Frontscheibe des LKWs aus Milchglas bestand. Das heißt, ich habe nicht gesehen, wo wir hingefahren sind. Aber dieser LKW-Fahrer, der hat mich dauernd angestrahlt, der hat nicht geredet, der hat mich nur angeguckt. Und alles in seiner Mimik, in seinem Gesicht, war eine Botschaft, die sagte, Iris, das wird so cool, wo wir zwei miteinander hinfahren. Du hast ja keine Ahnung, wo es lang geht, aber das wird richtig, richtig gut. Und meine Reaktion auf den Traum, so wie ich denke, dass Gott sie gewollt hat, war, okay, einmal mehr. Ich will wollen, was du willst, was auch immer du von mir erwartest. Ich möchte es tun. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht erstmal rumzicke und bete und Angst habe. Aber was auch immer du willst, Jesus, ich will dir gehorsam sein, ich will dir folgen. Auch wenn ich nicht weiß, wohin die Reise im Detail geht. So. Und das ist das größte Geschenk, was du Gott machen kannst, dass du das, was er dir gegeben hat, ihm zurückschenkst. Dein Leben und deinen freien Willen. Petrus, der Apostel, hat sich als Sklave Jesu Christi bezeichnet. Und es gab im Alten Bund die Möglichkeit, ein Sklave zu werden, auf freiwilliger Basis bei dem Herrn zu bleiben, wo du vorher warst, wenn er dich gut behandelt hat. Da gab es dann bestimmte Vorgehensweisen. Und das sind die Menschen, mit denen Gott wirklich sein Reich bauen kann, die diese Entscheidung treffen, getroffen haben und sie immer wieder neu treffen. Der freie Wille Wir verlassen jetzt langsam Punkt 1. Wird beeinträchtigt von, ich habe eine kleine Liste, die ist nicht vollständig, oder kann beeinträchtigt werden von Einschüchterung, von Drohungen, falschen Versprechen, Prägungen, Lügen, die wir glauben. Er kann auch beeinträchtigt werden von unverarbeiteten Verletzungen, die wir haben. Als ich das vorbereitet hat, hat Gott mir ein Bild gegeben oder einen Vergleich. Das ist wie ein Auto, bei dem nach einem Unfall die Spur verstellt ist. Er zieht dann immer zum Beispiel nach rechts, weil da ist was durch eine Verletzung kaputt gegangen, es ist nicht repariert worden und du willst geradeaus fahren, aber das ist so anstrengend, geradeaus zu fahren, weil dieses Ding beschädigt ist. Durch Leute, die die Mengeübersetzung Ohrenbläser nennt. Das ist jetzt nichts, wo du deinen Ohrenschmalz mit rauskriegst, sondern das ist einer, der dir negative Sachen erzählt die ganze Zeit. Aber ich finde das Wort so cool. Sprüche 26,20 nach der Mengeübersetzung. Wo das Holz fehlt, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, da hört der Streit auf. Kennt ihr das? Es gibt Leute, die pushen, die bringen Leute gegeneinander auf. Die sagen, ah, der und dem, Das ist der Chor des Teufels, in dem der Mensch dann singt. Und wenn du dem Chor zuhörst, dann wirst du davon vergiftet. Und ja, genau. Okay, und dann kommen wir zum zweiten Gedanken. Manipulation. Was ist Manipulation? Kommt aus dem Lateinischen. Manus, die Hand. Plere, füllen. Wörtlich eine Handvoll haben, etwas in der Hand haben, einen Kunstgriff machen. Die Bedeutung ist negativ belegt und meint ganz einfach, dass ein Mensch beeinflusst wird, etwas gegen seinen eigenen Willen zu tun. Also durch einen anderen Menschen beeinflusst wird, etwas gegen seinen Willen zu tun. Das kann auch unbewusst geschehen und es muss auch von der anderen Seite gar nicht in böser Absicht passieren. Manchmal sind das Spiele, die man von Generation zu Generation innerhalb einer Familie spielt und wo beide Seiten sich irgendwie arrangiert haben und sich gar nicht bewusst sind, was für eine eklige, jetzt muss ich wieder ein Ersatzwort haben, Masse sie da haben, in der sie sich bewegen. Du hast es alleine gedacht, ich habe es nicht gesagt. Okay. Es gibt einen englischen Begriff, ich glaube, ich habe die Susan mehrfach gefragt und das auch mehrfach nachgelesen, weil ich es immer vergessen habe, Gaslighting. Kennt ihr das Wort? Gaslighting, das ist auch eine Sache, die passt hier in diese Kategorie. Es steht dafür, eine Person mit psychologischen Taktiken so zu manipulieren, dass sie eine falsche Darstellung der Realität akzeptiert und oder an ihrer eigenen geistigen Gesundheit zweifelt. Das heißt, ich drücke dem mein Ding auf und wenn der mir widerspricht, dann sage ich, ja, bei dir ist ja nicht normal, bist du denn, oder das ist nur, weil du Angst, oder ne, ich schiebe dem anderen Sachen unter, die gar nicht da sind. Menschenfurcht, da haben wir ja neulich drüber geredet, das ist das Ding, wenn du Angst hast und das ist das, was von dir ausgeht. Da muss der andere gar nicht bewusst oder unbewusst in der Manipulation unterwegs sein, sondern du kuschst schon, weil du denkst, dass der denkt, der könnte ja denken, wenn du dann das machst, du liebe Zeit, was bist du für ein schlechter Christ, schlechter Mensch, whatever. Da gehen wir heute nicht näher drauf ein, außer mit einem Zitat, was ich sehr stark finde, von Francis Frangipane, der sagt, um mich gegen das Lob der Menschen zu impfen, taufte Gott mich mit der Kritik der Menschen, bis ich der Kontrolle durch Menschen gestorben war. Um mich gegen das Lob der Menschen zu impfen, taufte er mich mit der Kritik der Menschen, bis ich der Kontrolle durch Menschen gestorben war. Tod, also nicht physisch, aber Tod im geistlich guten Sinne, ist der Zustand, wo du weder manipulierst, noch dich manipulieren lässt. Paulus drückt es anders aus. In Galater 1, Vers 10, da beschreibt er das. Er sagt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Okay, das ist alles sehr anstrengend gewesen. Also viel Theorie. Ich gebe euch immer ein paar Beispiele. Als wir noch ein bisschen jünger waren als Gemeinde und eine Gemeinschaft von 6 Leuten waren, also 5 Älteste und ein Pastor, ich war einer von den 5, haben wir uns, glaube ich, wöchentlich fast getroffen. Wir haben Beschlüsse getroffen und ja, Gemeindeleitung gelebt und Freundschaft gelebt. Und ich hatte damals ein sehr, sehr, in meinen Augen, edles Ziel. Mein edles Ziel war, den Bernd, wo auch immer es mir gelang, zu kritisieren Und grundsätzlich immer gegen das zu sein, was er, welche Richtung er einschlug. Weil ich empfand ja, dass er das gebraucht hat, damit, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Heute erscheint es mir relativ absurd. Aber ich weiß nicht, wie liebevoll er das, also wie er das so liebevoll geschafft hat, diese Jahre zu ertragen. Aber er hat es geschafft. Er hat sich auf der einen Seite nicht von mir manipulieren lassen. Also das ist, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, es ist grundsätzlich ein Männer- oder ein Frauending, aber tendenziell, aus meinem Erfahrungshorizont bescheiden und nicht die ganze Welt erfassend, und auch, ich habe auch keine Umfrage mit einer Kontrollgruppe dagegen gemacht, ja? Also ich würde sagen, tendenziell sind Frauen da eher gefährdet als Männer. Männer sind tendenziell schwerer zu überzeugen von irgendwas, das ist beim Glauben doof, bei anderen Sachen aber auch gut, sind nüchterner. Und diese Nüchternheit, die hat der Bernd schon immer gelebt. Und er hat sich da nicht die Knöpfe drücken lassen, nur weil Leute wollten, dass er was Bestimmtes macht. Auch von mir nicht. Und ich habe mit den Jahren gelernt, es war eine sehr schwere Erfahrung für mich, und ihr seht, wie gebeugt ich heute noch da stehe. Gott hat zu mir gesagt, dein Leiter hat fast immer recht. Das klingt jetzt so... Also wir sind ganz offen, und wenn wir heute nach Hause fahren, dann sagt der Bernd mir, was er doof fand an der Predigt, was cool war, und umgekehrt, wenn er da steht, machen wir das. Wir sind total entspannt, aber dahinter steckt keine Agenda von meiner Seite mehr. Dahinter steckt kein Programm, ich muss den Bernd jetzt so hinbiegen, dass er den Leuten gefällt. Und das war mal so, erstens von mir aus, und dann gab es diese Leute in der Gemeinde, die hatten Angst vor dem Bernd. Weiß auch nicht warum, also... ist ein total netter, weichherziger Mann, aber der ist auch straight. Und wenn du an der Front von etwas stehst, ob du eine Firma leitest oder so bei einer Gemeinde, da ist ja auch geistlich Krieg, dann musst du schon eine stabile Nase haben, um die weiterhin in den Wind zu halten. Du musst schon was ertragen und aushalten können, sonst haut's dich weg. Und dann kamen die Leute halt zu mir. Ich war ja weicher. Ich bin kleiner. Ich sehe harmloser aus, es ist nicht immer so. So, manchmal mache ich ja den Witz, ich bin nur so klein, damit die Leute denken, von mir braucht sie sich nicht zu fürchten. Ah, nein, nee, ist alles gut. Ich bin ein Konzentrat, der Bernd hat mir ein T-Shirt geschenkt, da steht das drauf, ich bin nicht klein, ich bin ein Konzentrat. Die kamen dann zu mir und haben gesagt, weißt du, der Bernd... Dann habe ich gehört, was der Bernd falsch macht und was der Bernd doch bitte machen sollte. Kannst du dem Bernd nicht mal sagen, der sollte? Habe ich gedacht, ja, ich war dann so der Außenminister. Kennt ihr das? Es gibt es in vielen Ehen, da schieben die Männer die Frauen vor, sowohl um die Einladung, um die sozialen Kontakte zu pflegen, als auch, also das sind, ja, es ist heute Zeit zu hinterfragen und Buße zu tun, wenn ihr wollt, je nachdem, was ihr so findet, was der Geist Gottes euch so zeigt. Und dann habe ich das versucht und ich bin dann immer auf Granit gestoßen. Dann hat er gesagt, nö, das ist nicht meine Baustelle. Oder manchmal hat er gesagt, ja, okay, ich mache dem ein Angebot, ich mache dem Terminvorschläge für ein Gespräch, du solltest dich unbedingt mal um den kümmern. Und mit dem musst du dich auch 5-mal im Monat treffen und das und der braucht dich auch, so Sachen. Oder wenn er was anders machen soll, das haben die mit mir gemacht. Und ich, Depp, habe das mit mir machen lassen, habe nicht gemerkt, dass ich einen, wie soll ich denn sagen, Manipulationsmediator geworden war. Aber irgendwann habe ich das verstanden und dann sind die auch nicht mehr zu mir gekommen. Weil sie gemerkt haben, bei der, ich weiß nicht, wo sie jetzt hingehen, aber vielleicht auch in eine andere Gemeinde. Die Weihnachtszeit, finde ich, ist auch eine Zeit, wo besonders viel manipuliert wird. In deiner Post. Ich weiß, dass es Menschen gibt, denen es schlecht geht. Ich weiß, dass wir es saugut haben im Vergleich zum überwiegenden Teil des Restes der Welt. Aber ich weiß auch, dass ich die Welt nicht retten kann. Wir versuchen als Familie Gott zu hören, wo spenden wir was hin, wo geben wir das hin. Aber ich kann nicht jeden Brief mit dem hungernden Kind aus Afrika mit einer Spende beantworten. Das ist auch nicht mein Job. Aber dieser Knopf der Not, der funktioniert gerade bei Christen auch ziemlich gut. Oder wenn in der Gemeinde Leute aufschlagen und sagen, wie schlecht es ihnen geht und was sie alles brauchen, dann springen die Helferlein. Es gibt so bestimmte Leute, die reagieren dann sofort, springen dann drauf ein, egal ob Gott sagt, mach was oder halt die Füße still. Versteht ihr? Das ist auch Manipulation. Manipulation geschieht durch Tränen, durch Worte, durch Geld. Denkt an Bileam. Wenn du das machst, das zahle ich dir, ich finanziere dir das. Und die Bibel ist voll von zwischenmenschlichen Ereignissen. Also je nachdem, wenn man ein Thema hat und liest dann die Bibel, dann denkst du, boah, das ist ja, die Bibel ist ja voll davon, das ist irre, gell? So, aber das geht mit ganz vielen Sachen so. Und wenn wir über das Thema reden, dann erinnere ich mich immer an eine Situation in meinem Leben, die war komisch. Und ich kann dir das heute auch nicht, ich kann dir nichts beweisen, aber es war so ein komisches Gefühl. Es gab immer wieder mal Leute, gerade als wir noch beide ehrenamtlich waren und vollzeitlich gearbeitet haben und die Gemeinde nebenbei. Und dann hat sich das ja verschoben, dann kamen die Kinder. Aber immer wieder gab es Leute, die mir auch zu Hause geholfen haben. Also so, die einfach ja, mir angeboten haben, kann ich dich unterstützen? Das war schön. Und ich erinnere mich, ich stand so halb auf meinem Küchentisch und war mit dieser Frau eine Gardine am Aufhängen, die ich gewaschen hatte. Und die hat mir geholfen, das war total nett. Und dann guckt die mich an, wir waren am Reden und dann sagt die was zu mir und irgendwas hat in mir geklingelt. Die sagte sinngemäß zu mir, du Iris, egal was auch immer du brauchst, das war eine Frau, die sehr, sehr viel Geld hatte, wenn ich irgendwas für dich tun kann, hab keine Hemmung, mich zu fragen. Egal, ob es um Geld oder was, also ich weiß nicht, ob sie Geld, hat sie glaube ich nicht gesagt, aber ich wusste, dass sie Geld meint. Und auch alle anderen, alles, was sie hat, an Ressourcen, an Möglichkeiten, an auch Kompetenz, die sie so als Person hatte, und das war auch eine ganze Menge, würde ich nutzen können, wenn ich sie nur darum bitte. Und ich habe dann irgendwie genickt mit meiner Gardine und war dann irgendwie froh, als sie weg war. Und ich habe sie nie wieder um irgendwas gebeten, weil ich das Gefühl hatte, ich würde mich verkaufen. Und ich hatte das Gefühl, dass für meine Inanspruchnahme dieses Angebotes, das würde mich etwas kosten. Und das hat mir nicht gefallen. Ich möchte gern unbestechlich sein. So. Und jetzt springen wir so ein bisschen. Die Uhr ist ja immer schneller als ich. Esra und Nehemia. Das sind zwei Bücher im Alten Testament. Esra war der Kerl, mit dem das Volk Israel den zerstörten Tempel wieder aufgebaut hat, und Nehemia war der Kerl, der geweint hat, als er gewusst hat, die Stadtmauer von Jerusalem liegt da nieder, und der hat die Leute mit rübergenommen und hatte Gunst bekommen, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und wenn du mal was lernen möchtest über Menschenfurcht, Manipulation und wie man dranbleibt an dem, was Gott einem aufgetragen hat, lies die beiden Bücher. Du wirst eine Menge finden, was dir sehr, sehr lehrreich und hilfreich sein kann. Da waren zum Beispiel bei Esra, das ist in Kapitel 4, ein langer Text, da haben Leute einen Brief geschrieben. Ich lese jetzt mal nur, was die geschrieben haben. An den König Artaxerxes von seinen Untertanen in der Westprovinz. Wir haben dem König Folgendes zu melden. Die Juden, die aus dem Gebiet in deiner Nähe weggezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, wollen diese aufrührerische, böse Stadt wieder aufbauen. Sie haben angefangen, die Stadtmauern wieder zu errichten. Die Fundamente sind bereits ausgebessert. Der König möge bedenken, wenn diese Stadt wieder aufgebaut ist und die Mauern wiederhergestellt sind, wenn die Bewohner keine Abgaben und keine Steuern und keine Zölle mehr zahlen. Zum Nachteil der königlichen Einnahmen. Wir haben dem König Treue geschworen und können nicht tatenlos zusehen, wenn seine Rechte angetastet werden. Darum schicken wir dir diese Meldung. Oder? Was ein ekelhafter Brief. Der trieft von eigener Agenda, Entmutigung durch Worte, Bestechung von Personen in Führungsverantwortung, Brief gegen die Kinder Gottes, Anklageschrift, Schmeichelei, Arschkriecherei. Oder? Und dann sagst du, ich will doch nur gut. Und wenn du da nichts machst, dann wirst du alt aussehen. Unterstellungen, Diffamierung des Volkes Gottes, der Versuch, Spaltung und Misstrauen zu schaffen. Ach, wo haben wir denn das doch schon mal gehört? Hat Gott wirklich gesagt? Meint Gott es wirklich gut mit dir? Geld? Ja, Nehemia hat das Gleiche erlebt. Zum Beispiel im 6. Kapitel kannst du das nachlesen. Sanballat, Tobia und der Araber Geshem, sowie die übrigen Feinde erfuhren, dass ich den Mauerbau vollendet hatte und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Aber die Torflügel haben noch gefehlt. Dann haben sie ihm Boten geschickt, dass er sich mit diesen Leuten, mit seinen Feinden treffen sollte. Und er wusste aber, die sind gegen mich. Dann heißt es weiter hinten, 4-mal schickten sie mir dieselbe Einladung. 4-mal. Wie nüchtern musst du sein, dass du 4-mal Nein sagst? Dass du nicht denkst, ach komm, so ein Treffen, ein Telefonat oder einmal ja, dann hab ich die vom, dann können wir die gestohlen bleiben. Nein, das ist genau das, wie wenn man glauben würde, Land gegen Frieden würde für Israel funktionieren. Das funktioniert nicht, weil danach kommt immer noch mehr und mehr und mehr und mehr, bis du tot bist. Weil das sind die gleichen, das ist der gleiche Spirit, Israel zu vernichten, wie wir haben eben in der Lobpreiszeit hat Melli uns da ein bisschen ins Gebet reingeschubst. Das war super. Und das fünfte Mal kam dann ein offener Brief. Das heißt, alle Leute haben gewusst, was der Leiter Nehemia für ein Angebot bekommen hatte. Und wenn die Leute das wissen, du hast ja keine Ahnung, was die Leute alles sich für Meinungen dann bilden. Und dann kriegst du noch mehr Briefe. Die sagen, ja, warum hörst du denn? Guck mal, der will sich doch nur mit dir treffen. Der will sich doch nur, der liebe Tobia und der Sanballat und der Araber Geschimti, wir wollen sich doch nur mit dir treffen. Und du weißt genau, nein, du hast kein grünes Licht von Gott. Dann brauchst du diese Nüchternheit, die der Manipulation widersteht und sagst, nee, nicht meine Baustelle, mache ich nicht. Ich kann die Welt nicht retten. Gott hat mir nicht gezeigt, dass ich das machen soll. Punkt. Und jetzt kommen zwei ganz, ganz harte Aussagen. Vielleicht habe ich das eben schon gemacht und es selber gar nicht gecheckt. Erstens, jeder von uns hat schon Manipulation erlebt von anderen. Und jeder von uns, das behaupte ich, hat auch schon andere manipuliert. Subtil, bewusst, unbewusst, bisschen hintenrum, ach Schätzchen, wenn, kannst du nicht so, hallo, mit Tränen, mit dem Angebot von whatever, mach's mir schön, Mann, dann kriegst du Sex, also irgendwelche solche blöden Deals, versteht ihr? Freiwillig und authentisch und nicht irgendwelche komischen Bäh. Und in der Gemeinde gibt's es auch, weißt du, es ist leicht, gegen Sachen von außerhalb der Gemeinde oder außerhalb des christlichen Zirkels aufzustehen, weil dann weißt du, die sind esoterisch, die kennen ja nicht den Herrn, die haben nicht den Heiligen Geist, aber die anderen, die dann auch den Heiligen Geist haben, auch, die haben irgendwie diesen anderen Heiligen Geist, diesen komischen Heiligen Geist, der denen immer so komische Sachen sagt, wo du denkst so, nee, das ist es aber nicht. Ah. Ein Beispiel, das war in der G12-Zeit am Anfang, als wir noch mit Leiterzellen. Der Bernd hatte 12 Männer in einer Leitergruppe, ich hatte 12 Frauen. Wir haben dann auch teilweise gemischte Treffen gemacht. Und das war eine spannende, eine coole Zeit. Gott hat uns auf diesen Weg geschickt. Und dann hatten wir dieses eine Treffen bei uns zu Hause. Oben im Sportraum hatten wir die Stühle damals aufgestellt, wir gemeinsame Treffen. Dann saßen wir da. Und dann war diese eine Familie, die hatte einen Umzug geplant. Und dann, ich war dran mit Leiten. Ich stand dann da vor dieser Gruppe und wollte irgendwie meine Andacht halten. Und dann macht die Frau da so mit lautstark Getöse, war eine sehr dominante Person, verschaffte sich Gehör und sagte, am Samstag um 9 Uhr könnt ihr dann da und da sein, dann fahren wir. Und ich dachte so, what? Also die hat quasi 20 Leute für einen Umzug gebucht, aber keine Sau gefragt. Ja, und das war für die auch gar nicht. Und wenn du dann da denkst, und ich dachte so, nö. Das war komisch. Die Tanja hat am Mittwochabend was Cooles gesagt im Feedback beim Gileadas Care. Du hast, ich weiß, hoffe, es kriegst richtig zusammen. Du hast gesagt, Thema war Kommunikation, Opfer, Retter, Gestalter, Verfolger. Dann hast du gesagt, Enttäuschung setzt immer Erwartung voraus. So, ja, man darf Erwartungen haben, aber ultimativ richten die sich gegen Gott. Wenn die das nicht tun und du von Menschen unbewusst Dinge einforderst, die sie dir nicht freiwillig gegeben haben, ist das eine ungesunde, widerliche Sache. Und dann kommen wir so langsam in den Bereich charismatische Hexerei. Das klingt jetzt sehr nach Getöse und Tamtam, kann es auch sein. Aber eigentlich ist es eine Form der Manipulation, die das mit einbaut, was Gott dir an geistlichen Gaben geschenkt hat. Wenn du eine Leitungspersönlichkeit bist, hast du ein bestimmtes, wir nennen das auch Charisma, du hast eine bestimmte Wirkung auf Menschen. Wenn du die benutzt für deine eigene Agenda, um dein Ding durchzuziehen, dann bist du unter diesem Begriff. Wenn du die geistlichen von Gott geschenkten Gaben dazu verwendest, den Willen anderer Menschen zu übergehen und anzugreifen, Wenn deine Seele deine Gabe, deine prophetische Gabe oder irgendeine andere Geistesgabe oder von Gott geschenkte Fähigkeit nährt, dann bist du auf dem Weg hin zu charismatischer Hexerei. John Thomas in der Streams Academy, der hat gesagt, Hexerei bedeutet, ich verursache übernatürliche Aktivität durch ein anderes Mittel außer meinem Gehorsam Gott gegenüber. Erinnert euch an die erste Bibelstelle vom Anfang? Ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei oder Wahrsagerei. Und das ist etwas, was Gott hasst. Wenn ich es mir anmaße, das Geschenk, was Gott einer anderen Person gemacht hat, des freien Willens, anzutasten, dann kriege ich Stress mit Gott. Dann kriege ich wirklich Stress mit Gott. Gott hat uns Gaben, Möglichkeiten, Fähigkeiten, Ausstrahlung, was auch immer, gegeben, zu welchem Zweck, um sein Reich voranzubringen, um anderen Menschen zu dienen, nicht um sie zu beherrschen. Darf dein Dreamteam-Leiter trotzdem sagen, bitte sei auch da, wenn du im Plan stehst? Ja, das ist keine Manipulation, okay? Also wir müssen, jetzt dürfen jetzt auch nicht paranoid auf der anderen Seite vom Pferd runterpurzeln, aber es geht um dieses egoistische, widerliche Ding. Die Frage, die ich mir stellen muss, wird mein Verhalten oder mein Vorgehen hier von der Liebe zu Gott und zu Menschen motiviert oder durch Selbstsucht? Will ich zeigen, wie toll ich bin? Will ich zeigen, wie geistlich ich bin? Will ich ein bestimmtes Ziel erreichen? Und was ich versuche zu tun und mit Leben zu füllen, was ich euch auch sehr, sehr ans Herz legen möchte zu tun, ist, lasst uns mit dem Heiligen Geist diese Gedankeninventur, diese Festungen, die wir alle immer noch haben, wir sind noch nicht 100% synchron mit dem Herrn, zu untersuchen und fleißig Buße zu tun über die Dinge, die wir finden. Es gibt Dinge, da habe ich keine Meinung zu, weil ich emotional zu sehr beteiligt bin. Und wenn ich das so wahrnehme, dann sage ich auch, ich kann dir nicht sagen, was Gott will in der Sache. Ich habe einfach zu viele eigene Gedanken und Argumente fürs Für und Wider. Frag selber den Herrn für dein Ding. Wenn ich was kriege, dann sage ich es dir. Oder wir haben jetzt viele junge Leute hier, wenn ich denke, ach, die zwei würden doch toll zusammenpassen. Wow. Stopp. Wir verkuppeln hier keinen. Das ist ganz, ganz tückisch. Wenn dann hinterher was bei rauskommt und du merkst, und die haben sich dann auch geprüft, das ist eine feine Kiste. Aber wir lassen die Finger davon, weil eine falsche Entscheidung auf dem oder anderen Gebieten versaut dir dein Leben. Also, ja. Beschäftige dich nicht mit Dingen, die dich nichts angehen. Beschäftige dich nicht mit dem Autoritätsbereich von anderen Leuten. Der Mann ist für die Familie da verantwortlich. Der Firmenchef für die Firma. Der Pastor hauptsächlich für die Gemeinde. Zu dem muss Gott reden. Und wenn du denkst, dass der macht was falsch, bei mir kommt ja jetzt eh keiner mehr. Also selbst die mal kurz drüber nachgedacht haben, die wissen jetzt, läuft, kann die Zeit nicht mehr sparen. Der Iris versuchen, da was ins Ohr zu drücken. Wir beten. Aber wir beten auch nicht manipulativ, weil das ist auch eine Form charismatischer Hexerei. Oh Herr, lass Weisheit regnen auf Pastor Bernd. Der arme Wurm. Möge er eines Tages, bevor er in Rente geht, das Verständnis erlangen und die Pforten des Himmels sich vor der Gemeinde in Limburg wieder öffnen. Du lachst? Ich war live dabei. Wir hatten in Hadamar, ich habe vorhin gerechnet, zwischen, es muss 4 oder 25 Jahre her sein, eine Gebetsnacht, oder vielleicht ist es auch nur 22 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Und diese Gebetsnacht war eines der unreinsten geistlichen Events, das ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Sehr charismatisch, sehr geleitet von einem Bruder, nicht von eurem Pastor, der hat an dem Abend auf seine Kinder aufgepasst. Ich war in der Gebetsnacht. Und ich kam nach Hause und ich wollte nur noch eins, duschen. Ja, du lachst. Nicht, weil ich, nicht deswegen, sondern ich hatte das Gefühl, das war nicht gut. Da gab es ein prophetisches Wort über Schwester X, die gut Bilder malt. Ich denke, das macht die wahrscheinlich heute noch, weiß es nicht. Habt keinen Kontakt mehr zu ihr. Und dann kam dieses prophetische Wort, du wirst deine Bilder auf der ganzen Welt verkaufen, Schwester. Dein Einfluss wird zunehmen und der Herr wird dich gebrauchen durch diese Bilder. Also nichts dagegen, wenn du jetzt Bilder für den Herrn malst, gell? Heike, bist du hier? Ist alles gut, gell? Du warst das ja auch. Also wie auch immer. Und ich hätte das auch gefeiert, wenn das passiert wäre. Aber in dem Moment, wo der das sagt, dachte ich, hab jetzt nicht so das Echo vom Heiligen Geist, das zieht gerade nicht. Die häufigste Tür, das habe ich von John Thomas geklaut, er sagt, die häufigste Tür, die Christen hin zu charismatischer Hexerei führt, ist die Angst. Und was macht die Angst? Wir wollen die Situation kontrollieren. Und wir rechnen nicht damit, dass Gott das schon hinkriegt, auch ohne unsere Hilfe. Wenn ich versuche, die Dinge zum Laufen zu bringen, Gott davon zu überzeugen, das zu tun, so wie ich den Bernd damals versucht habe zu überzeugen, und Dinge zu pushen, dann klopfe ich an die Tür charismatischer Hexerei. Wir wissen Ahab und Isabel, wir wissen über die Isabel aus dem Neuen Testament, dem Buch der Offenbarung, über die Jesus sehr, sehr streng redet. Und er sagt, ich habe der Frau Zeit gegeben, Buße zu tun, sie tut es nicht. Sie nennt sich selbst Prophetin, hat eine geile Visitenkarte, eine coole Website. Alle rennen zu ihr, aber sie lehrt die Leute Unzucht, sie lehrt die Leute Dinge, die nicht in der Bibel stehen, die nicht heilig sind, die Gott nicht gefallen. Und er sagt dem Pastor der Gemeinde eigentlich in dem Brief, du musst Stellung beziehen dagegen. Das ist ein Job, das giftige Futter dem Schaf von der Nase wegzureißen, wenn das Schaf dann zu dir kommt oder überhaupt einen Rat will über sein Futter. Ja, okay, das ist jetzt noch ganz viel Text, das lassen wir jetzt mal weg. Wie bleibe ich frei davon? Als ich 30 wurde, haben die Gemeindefrauen damals mir so ein Wochenende geschenkt für Pastorenfrauen. Die Pastorenfrauen da, ich habe euch das schon mal erzählt, die haben alle geheult an dem einen Abend des Austauschs. Ich dachte, warum heulen? Die Gemeinde ist gar nicht so schlimm. 2 Jahre später wusste ich, Gemeinde ist schlimm. Bin ich auch drüber weggekommen, Gemeinde ist toll. Kann schlimm sein. Und ein Satz, den ich auf dieser Pastorenfrauen-Verwöhnfreizeit gelernt habe von einer Schwester, ist, ich habe nichts zu verlieren und ich muss niemanden beeindrucken. Boah, habe ich gedacht, das ist ein guter Satz, das will ich auch. Ich habe nichts zu verlieren, ich muss niemanden beeindrucken. Ich vertraue einfach auf den Herrn. Wenn der will, dass ich groß rauskomme, dann ist das so. Wenn der will, dass ich in der letzten Reihe sitze und den Putzplan schreibe oder, versteht ihr, beides, es ist alles wichtig, es ist alles cool, es dient alles dem Herrn, die Engel freuen sich, die feiern das und das eine und das andere. Es ist egal. Wichtig ist, gehorsam, hören, hingehen, meinen Platz einnehmen, stur an meinem Platz bleiben, aber mich nicht pushen lassen, doch andere Menschen nicht pushen. Auch als Eltern, und das ist mein Abschlusswort, bevor wir beten. Kinder werden erwachsen, habt ihr das schon gemerkt? Kinder, die gehen jetzt nicht, weil ich predige, sondern weil die Kaffeedienst mit mir haben. Und je älter sie werden, desto mehr Freiheit brauchen sie. Und du musst sie völlig loslassen. Und du musst anerkennen, dass die selber leben und selber das machen. Und ein Beispiel, nur mal so, wie charismatische Hexerei auch aussehen kann, ist, eines meiner Kinder hatte was, so eine Gewohnheit oder so ein Ding im Leben, wo ich dachte, das passt nicht so richtig zur Heiligung, das gefällt mir nicht, das wäre besser, wenn das nicht da wäre. Und habe ich für das Kind gebetet, dass dem das nicht mehr gefällt und so. Und dann habe ich diesen Satz gebetet und ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass dem Kind richtig schlecht wird, wenn es das das nächste Mal macht. Das ist kein gutes Mama-Gebet. Was ist passiert? Am nächsten Tag kommt das Kind, das ja keine Ahnung hatte, was Mutti morgens gebetet hat, zu mir und sagt, Mama, ich habe solche Magenprobleme. Mich hat es richtig, also mir wurde es heiß, mir wurde es kalt, ich habe Buße getan, ich habe um Vergebung gebeten und ich habe sowas, hoffentlich, ist mir nicht bewusst, nie wieder gebetet. So, nimm deine Finger weg von Gottes Eigentum, demütige dich, kümmere dich um deinen eigenen Kram und respektiere die Freiheit der anderen und den freien Willen. Lade ein, mache Angebote und wenn sie nicht wollen, dann mach, was Gott tut. Lass sie los. Lass uns miteinander aufstehen, bitte. Vater Gott, ich weiß nicht, ob rüberkam, was ich versucht habe rüberzubringen oder was hoffentlich du versucht hast rüberzubringen. Aber ich für meinen Teil, ich möchte Buße tun über jede Ambition, über jeden gedanklichen Ansatz, über jedes Ding, was in meinem Herzen vielleicht noch am Leben ist, was in diese Richtung geht. Herr, ich beuge mich vor dir und ich demütige mich vor dir. Du bist der König, du bist der Herr, du bist der Bestimmer. Und ich vertraue dir, auch wenn ich nicht weiß, wohin es geht. wie Abraham. Und auch, weil ich weiß wie Sarah, dass du treu bist und ich mich auf dich absolut verlassen kann. Und das gleichgültig, ob Menschen für mich oder gegen mich sind, ob sie mich toll oder blöd finden. Ich weiß, du bist bei mir und ich kann mich dir anvertrauen. Ich kann meine Hand in deine legen und mich von dir führen lassen. Und Vater, ich bete, dass du uns als Gemeinde reinigst, dass du jedem, der das mit offenem Herzen jetzt gehört hat, zeigst, heute und auch die nächste Zeit, wo wir Buße tun dürfen, wo wir umkehren dürfen, wo wir uns auch bei Leuten vielleicht entschuldigen, um Vergebung bitten dürfen, um Dinge zu bereinigen. Herr, wir vertrauen dir. Jesus, du bist auch das Haupt der Gemeinde. Du baust sie und wir sind begeistert dabei und reichen dir Dinge an und machen unsere kleinen Handgriffe, damit das läuft. Aber wir wollen nicht vermessen sein und nicht einen Platz nehmen wie Saul, der uns nicht gehört. Du bist der König, du bist der Herrscher und wir sind uns bewusst, dass wir dir verantwortlich sind. Und wir wollen auch jede Erwartung beerdigen, die wir gegen Menschen haben. Auch jede unberechtigte Erwartung, die wir gegen dich haben. Und ich bete, Herr, dass du uns ein gekreuzigtes, geheiligtes Leben führen lässt, wo nicht mehr wir leben, wie Paulus schreibt im Galaterbrief, sondern Christus in uns. Danke, Vater. Danke, dass du uns hilfst und dass du uns hilfst, wirklich ein bußbereites Leben zu leben an dieser Stelle. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, bete doch mir folgendes Gebet nach. Oder wenn du es wiederholen möchtest, bitte, bitte sprich es einfach nach. Ein Gebet der Hingabe an Jesus als den Retter. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Lebensschuld. Reinige mein Herz. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und wenn du da bist und du hast es heute ganz mutig zum ersten Mal gebetet oder du hast es wiederholt, weil es einfach Zeit war und du auf dem doofen Weg warst, dann wink mir nochmal kurz zu. Ist jemand da, auf den das heute Morgen zutrifft? Deine Erneuerung oder deine erste Entscheidung, Jesus zum Herrn zu machen. Okay, ich sehe gerade keine Hand, aber falls doch, unsere liebe Maja steht hier neben dem Björn bereit am Ende vom Gottesdienst und ist gerne für dich da, um dir noch ein paar Worte und ein Gebet mit auf den Weg zu geben. Danke. Bleib bitte
stehen. Hallo, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two, für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft, finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Trümper.